Liebe Gemeinde, wer von Ihnen hat heute Morgen schon ein gutes Werk vollbracht? Also Sie müssen sich jetzt nicht melden, aber können das für sich persönlich mal überlegen. Was ist das letzte gute Werk, das Sie gestern getan haben? Und wie viele gute Werke kommen zusammen, wenn Sie die Bilanz der letzten Woche ziehen? Jetzt arbeitet es. Sie müssen jetzt nicht denken, wir wären plötzlich katholisch geworden. Aber Moment mal, wie kommt es überhaupt? Wie kommt es überhaupt, dass viele die Rede von guten Werken gleich mit Katholizismus verbinden? Kümmern sich Evangelische nicht um gute Werke? Wer den Titusbrief liest, und wir wollen das ja, wie Bruder Donner gesagt hat, heute und in der nächsten Woche dann abschließen, der kann an dem Thema gar nicht vorbeikommen. Zuletzt am dritten Advent hatten wir im Titusbrief diese Schlüsselfrage studiert, wie wird ein Mensch Christ? Sie können das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Da wurde deutlich, entscheidend ist allein die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe Gottes, sein Erbarmen, seine Gnade. Die Rettung ist sein Geschenk, ganz allein. Aber wie ein Rahmen davor und danach, also das waren die Verse 3 bis 7. Und wie ein Rahmen davor und danach setzt Paulus die guten Werke. Sehen Sie mal, wie Kapitel 3 beginnt. Also unmittelbar bevor Paulus das schreibt, dass Gottes Gnade uns zu Gottes Kindern macht. Da sagt er, Kapitel 3, Vers 1, und diese Verse haben Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel. Erinnere Sie daran, also die Christen, dass Sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen, gegen alle Menschen. Wir wollen das nicht im Einzelnen jetzt auslegen, es geht hier darum, dass Sie zu allem guten Werk bereit sein sollen. Und dann kommt diese Begründung, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie Gott sie neu geboren hat durch sein Wort. Und dann mündet das wieder in diese Aussage, Vers 8. Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, Kapitel 3, Vers 8, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das tut gut und nützt den Menschen. Und in Vers 14 sagt er es dann nochmal. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken. Und bereits in Kapitel 2 hatte Paulus das ja zum Titus gesagt. Kapitel 2, Vers 7. Dich selbst mache zum Vorbild guter Werke. Und schließlich nochmal in Kapitel 2, Vers 14. Jesus Christus reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre, wozu? Zu guten Werken. Das ist doch auffällig. Also wer den Titusbrief liest, der wird geradezu gedrängt, sein Leben daraufhin zu überprüfen, wie steht es um meine guten Werke? Und wie gehe ich gut mit guten Werken um? Das ist ja unser Thema heute Morgen. Sind gute Werke gut? Was machen wir damit? Normalerweise ist Paulus ja für andere Themen bekannt. Ja, die Sache mit den Werken, die sehen wir eher im Jakobusbrief an. Bei diesem berühmten Vers, Jakobus 2, 26, Glaube ohne Werke ist tot. Und außerdem passt das Thema mit den guten Werken auf den ersten Blick auch ganz gut in die evangelikale Großwetterlage. Es gibt so diesen Trend zurzeit, dass viele Glaubenswerke dazu auffordern, die Christen sollten sich doch noch stärker sozial engagieren. Das zieht sich durch viele Verlautbarungen, das werden wir nächsten Sonntag nochmal genauer untersuchen. Das hört man teilweise fast häufiger als die Ermutigung zur Evangelisation. Zum Beispiel steht dafür diese Micha-Initiative der Evangelischen Allianz. Die Organisation selbst beschreibt das so, die Micha-Initiative ist eine weltweite Kampagne, die Christinnen und Christen zum Engagement gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchte. Sie engagiert sich dafür, dass die Millenniumsziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Bis 2015 soll weltweit Armut halbiert werden. Und im Rahmen dieser Micha-Initiative gibt es dann diese Aktion Just People, also gerechte Leute. Und da heißt es, Just People möchte dazu herausfordern, mit Gott von einer gerechteren Welt zu träumen und globale Nächstenliebe ganz praktisch werden zu lassen. Also da wird vorausgesetzt, Gott träume von einer gerechteren Welt und wir sollten doch Gott gewissermaßen uns in diesem Traum anschließen und globale Nächstenliebe praktizieren. Und die Emerging Church-Bewegung treibt diese Entwicklung, also diese stärkere Betonung der sozialen Verantwortung intensiv voran unter dem Stichwort Transformation der Gesellschaft. Transformation der Gesellschaft. Wie gesagt, wir werden das nächste Woche nochmal genauer uns anschauen, aber die Frage drängt sich ja auf, sind das die guten Werke, von denen Paulus hier spricht? Im Titusbrief. Hat Paulus das gemeint? Wie sollen wir mit den guten Werken gut umgehen? Was wir brauchen, ist ein evangelisches Konzept der guten Werke. Und hier im Titusbrief, da können wir einiges dazu entdecken, was uns helfen wird. Erstens. Gute Werke sind gefährlich. Wenn Sie mitschreiben, ist das also das Erste, was Sie festhalten müssen. Gute Werke sind gefährlich. Und zwar für den, der sie tut. Gute Werke haben das Potenzial, uns zu betören. Denn sie täuschen uns, sie können uns täuschen über unser Verhältnis zu Gott. Und das macht sie so gefährlich. Denken Sie an den reichen Jüngling, wir haben das in der Lesung gehört, der hatte viele gute Werke vorzuweisen. Der hat sich ziemlich intensiv an die Gebote gehalten. Der hat ein moralisch relativ vorbildliches Leben offensichtlich geführt. Er hat sich zwar selber überschätzt, was das betraf, dass er das alles gehalten hätte, aber er war schon moralisch, dieser Mann, nach allem, was wir wissen. Und der Herr Jesus hat das auch in der Bergpredigt gesagt, in Matthäus 6, von den Heuchlern, dass wir haben Almosen gegeben. Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun. Und Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, also das ist ja auch ein gutes Werk zu fasten, das ist ja auch gut, das ist ja auch in Ordnung, das soll man ja auch machen. Sagt der Herr, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht. Und tja, besonders drastisch ist das Beispiel dieses Pharisäers aus Lukas 18, der nun wahrlich gute Werke vorzuweisen hatte, der sagen konnte, Lukas 18, Vers 11, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich spende ordnungsgemäß. Und sicherlich hatte der auch noch mehr Gutes vorzuweisen. Das berühmteste Beispiel dafür, wie gefährlich gute Werke sind, ist wohl wer? Paulus selbst. Er schreibt das ja mal in dieser autobiografischen Passage in Philipper 3. Da sagt er, ich könnte mich auch des Fleisches rühmen, also guter Werke rühmen. Wenn ein anderer meint, dass er es könnte, ich könnte es erst recht. Ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz erfordert, untadelig gewesen. Ich habe viel vorzuweisen, viele, viele gute Werke. Und Paulus hat gesehen, wo ihn das hingebracht hat. Gute Werke sind Treibstoff für den Motor unserer Selbstgerechtigkeit. Gute Werke sind Treibstoff für den Motor meiner Selbstbehauptung vor Gott. Und darum sind sie so gefährlich. Und darum können sich religiöse Zeitgenossen in der Regel schwieriger bekehren als offensichtliche Übeltäter. Weil die Religiösen sich Gott irgendwie näher fühlen, weil es denen leichter fällt, mit sich zufrieden zu sein, weil die auch von anderen als besser angesehen werden, weil es denen viel ferner liegt, sich vor Jesus als Sünder zu erkennen. Das ist ein großes Problem, die guten Werke. Und Spurgeon, der große englische Prediger, hat einmal in diesen Luftballon der guten Werke gestochen, als er sagte im 19. Jahrhundert, ich glaube, dass die Selbstgerechtigkeit dein Verderben ist, mein Freund. Und darum sage ich dir ganz offen und aufrichtig, dass du ebenso gut hoffen kannst, mit einem Luftballon in den Himmel zu fliegen, wie durch deine guten Werke hineinzukommen. Ebenso könntest du in einem Sieb nach Ostindien fahren, wie durch dein gutes Leben in die Herrlichkeit einzugehen. Du könntest ebenso gut in Spinnenweben vor deinen Fürsten dich hinstellen, als in deiner eigenen Gerechtigkeit dem König des Himmels begegnen. Fort mit deinen Lumpen! Fort mit deinen zerfaulten, stinkenden Fetzen! Sie sind nur ein Mistbeet für das Unkraut des Unglaubens und Stolzes. Es ist in Gottes Augen nichts Nütze. Warum willst du deinen Kopf so hoch tragen, dass man ihn abschneiden muss? So drastisch konnte Spurgeon reden. Und ein Pfarrer aus der Schweiz, Henry Ochsenbein, der hat viel unter Strafgefangenen gearbeitet und hat in einem Buch erzählt, wie er Zuchthäusler besuchte. Und dann wurde er einmal aufgefordert, im feinen Genf einen Vortrag zu halten, um Unterstützung für dieses Strafgefangenenhilfswerk zu sammeln. Und dann gab es einen offiziellen Empfang mit einigen hochstehenden Persönlichkeiten, die nun führende Rollen in Komitees und Wohltätigkeitsorganisationen spielten. Und Ochsenbein sollte sie nun kennenlernen und ihnen das Projekt vorstellen. Und in der Aussprache, da fragte eine Dame wohl in ziemlich überheblichem Ton, wie er dann später erzählt hat, Herr Pfarrer, können Sie uns sagen, was die armen Verbrecher dazu treibt, ihre Untaten zu begehen? Und Ochsenbein soll geantwortet haben, laut eigener Aussage, meine Dame, es ist dieselbe Kraft, die Sie dazu treibt, sich durch Ihre guten Werke bekannt zu machen. Es ist dieselbe Kraft. Es ist unsere Selbstgerechtigkeit. Es ist immer diese Tendenz, die guten Werke haben, die wir ja tun sollen. Die Tendenz zur Selbstrechtfertigung, die Tendenz zur Selbstbeweihräucherung, die Tendenz zur Selbsttäuschung, die Tendenz zur Selbstverherrlichung. Sie verharmlosen unsere Situation. Sie verschleiern uns den Blick dafür, wie abhängig wir von Jesus und seiner Vergebung sind. Und wer hat das deutlicher an sich selbst gesehen als Paulus, der dann später sagen konnte, ich achte es jetzt wie Dreck, weil es mich davon abgehalten hat, die Rettung in Jesus zu ergreifen. Das ist das Gefährliche an den guten Werken. Und darum stellen gute Werke gerade für den leidlich religiösen Menschen eine besondere Gefahr dar, weil sie ihn abhalten davon, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Ich habe ja noch meine Werke. Und das gilt für den liberalen Religiösen genauso wie für den konservativen Religiösen. Das ist da überhaupt kein Unterschied. Und das war auch einer der absoluten Hauptpunkte, an denen es damals bei der Reformation geknallt hat. Diese Frage, genau diese Frage. Die römische Kirche, die war ja auch für den Glauben an Jesus. Die hat ja auch gelehrt, wer in den Himmel kommen will, der muss an Jesus glauben. Das haben die ja nicht bestritten. Aber das reicht allein noch nicht aus. Das war der Punkt. Ja, schon durch den Glauben, aber nicht allein durch den Glauben. Nicht sola fide. Das war genau der Streitpunkt zwischen evangelisch und katholisch. Der Glaube an Jesus ist eine notwendige Voraussetzung für die Rettung, aber keine hinreichende Voraussetzung, würden wir sagen. Notwendig, aber er reicht nicht. Glaube und Werke. Nur so wird man gerettet. Das war die Bedingung. Und das war ein verhängnisvoller Irrtum, denn es hat das, was Jesus getan hat, am Kreuz unterschätzt. Und es hat das, was der Mensch für seine Rettung tun kann, überschätzt. Ganz gefährlicher Irrtum. Und man hat gesagt, ja, gehen wir lieber auf Nummer sicher. Die Werke, ja, brauchen wir noch. Und eigentlich brauchen wir auch noch die kirchliche Stellvertretung. Und wir brauchen noch Maria und die Heiligen und so. Wenn man einmal anfängt mit den Werken und wenn Jesus nicht genügt, dann kann man nie sicher sein, ob das, was man dann noch dazu nimmt, wirklich reicht. Und dann braucht man immer mehr. Und Luther hat dann zu Recht gesagt, ihr habt einen anderen Glauben. Wenn ihr das glaubt, habt ihr einen anderen Glauben, weil wir an Jesus glauben, dass das ausreicht, was er für uns getan hat am Kreuz. Und wie recht Luther damit hatte, bewies die römische Kirche wenige Jahre nach seinem Tod, als sie beim großen Konzil von Trient Folgendes beschloss. Und diese Beschlüsse, das müssen wir einfach wissen, gelten in der römisch-katholischen Kirche bis heute. Die kann sie gar nicht zurücknehmen, weil sie ja ihrem Lehramt sonst nicht mehr vertrauen könnte. Im Konzil von Trient wurde in dieser berühmten Sitzung zur Rechtfertigung im Januar 1547 Folgendes geschrieben. Kanon 9. Wenn jemand behauptet, allein durch Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, so sei der verflucht. Also wer das sola fide bekennt, wird durch die römisch-katholischen Bekenntnisse verflucht. Und weiter, Kanon 12. Wenn jemand behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf das göttliche Erbarmen, das uns die Sünden um Christi willen vergibt. Also wer das behauptet, Rechtfertigender Glaube ist das Vertrauen auf Jesu Erbarmen, der uns die Sünden vergibt. Wer das behauptet, der sei verflucht. Sola fide, allein der Glaube, der sei verflucht. Und nochmal Kanon 24, in dieser sechsten Sitzung von Januar 1547, wenn jemand behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht durch unsere guten Werke vermehrt, sondern unsere Werke seien nur die Früchte und die Zeichen der erfahrenen Rechtfertigung. Wer das behauptet, der sei verflucht. Verstehen Sie, das ist katholischer Glaube. So lehrt es die römisch-katholische Kirche bis heute. Und deswegen verwirft sie das Jesus allein. Gute Werke sind gefährlich. Aber eben nicht nur die römische Kirche lehrt das. Und am entscheidenden Punkt, da steht ihr der normalreligiöse Zeitgenosse sehr nahe, der auf seine guten Werke, auf sein gutes moralisches vermeintliches Christsein vertraut. Und sagt, also wenn ich gute Werke habe, dann bin ich schon mal gut aufgestellt vor Gott. Dann kann so viel schon nicht mehr schiefgehen. Dann kann so viel schon nicht mehr passieren. Und der Herr sagt ihm, du Narr, gute Werke sind gefährlich. Umso erstaunlicher, dass Paulus trotzdem so viel darüber schreibt. Warum? Und das ist jetzt der zweite Punkt. Gute Werke sind selbstverständlich. Zweitens, gute Werke sind selbstverständlich für einen Christen. Schauen Sie mal, wie ist das verknüpft in Kapitel 3, die Verse über die guten Werke 1 und 2 mit den Versen, wie man Christ wird. Da kommen erst die ethischen Anweisungen an die Christen, sie sollen gute Werke tun, und dann kommt die Begründung. Denn ihr seid gerettet worden allein durch die Gnade. Denn Gott hat euch durch seine Menschenliebe und Freundlichkeit herausgerissen aus eurem alten Leben. Und nun sollt ihr gute Werke tun, und nun könnt ihr auch gute Werke tun, und dann mündet das in Vers 8 wieder in die guten Werke. Aber die entscheidende Begründung, der Anker dafür, steht in Vers 3. Denn er hat euch gerettet. Und darum könnt ihr das jetzt. Darum gehört es eigentlich dazu. Und genau das gleiche Muster finden wir im Kapitel vorher, Kapitel 2. Da haben wir in den Versen 1 bis 10 lauter ethische Anweisungen für verschiedene Gruppen von Christen. Lauter Hinweise auf gute Werke. In den Versen 1 bis 10. Und dann wieder die Verknüpfung in Vers 11. Warum geht das? Denn! Und dann wird wieder gesagt, ihr seid gerettet worden durch die Gnade Christi. Er hat euch erlöst, er hat euch rausgerissen, er hat euch das neue Leben geschenkt, er hat euch zu Gottes Kindern gemacht, er hat euch zu Himmelsbürgern gemacht. Und darum könnt ihr das. Und darum mündet das wieder ein in diesem wunderbaren Vers 14, dass der Herr Jesus sich ein Volk geschaffen hatte zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Verstehen Sie, das ist die Logik. Für einen Christen sind gute Werke selbstverständlich. Und an beiden Schlüsselstellen macht Paulus das deutlich. Und darum ist Evangelisation auch das beste Mittel gegen die Kriminalitätsrate einer Gesellschaft. Es gab im 18. Jahrhundert einen interessanten Londoner Prediger, Romaine hieß der. Der hat 1770 einen Aufsatz geschrieben, A Method for Preventing the Frequency of Robberies and Murders. Also eine Methode, wie man die Häufigkeit von Räubereien und Morden eindämmen kann. Und dieser Romaine hat gesagt, ja, die Gesetze und die Gerichte, die können das Verbrechen ja leidlich eindämmen, aber viel besser wäre es, wenn man die Herzen verwandeln könnte. Und Verwandlung des Herzens geht nur durch Bekehrung. Und deswegen muss evangelisiert werden. Und deshalb sollte die Regierung die Verkündigung des Evangeliums unterstützen und mitfinanzieren, im eigenen Interesse. Also das wäre mal ein Vorschlag an unseren Finanzminister, er soll im Budget eine Stelle für Evangelisation mit einrichten. Und der Staat soll die Evangelisation unterstützen. Das wird viel Geld ersparen bei der Verbrechensbekämpfung, bei der Prävention und auch im Gerichtswesen. Das ist die Logik des Paulus. Er sagt, wenn einer Christ wird, dann tut er auch gute Werke. Gute Werke sind selbstverständlich, weil Christus uns dazu treibt. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist die Logik. Weil Gottes Gnade keine halben Sachen macht. Wenn der Herr dich bekehrt, wenn der Herr dir Vergebung deiner Schuld schenkt, wenn er dir dieses neue Leben schenkt und dich dadurch rettet, dann macht er auch weiter mit dir. Du wirst nicht gerettet durch gute Werke, du wirst gerettet allein durch den Herrn Jesus, dass du dich an ihn klammerst, durch nichts sonst. Du wirst nicht gerettet durch gute Werke, aber du wirst gerettet zu guten Werken, dass du die als Geretteter dann tust. Und so fasst es ja Paulus zusammen. Es ist interessant, wie oft bei Paulus, das meint man nicht, die guten Werke vorkommen im Epheserbrief, an dieser berühmten Stelle. Da sagt Paulus in Epheser 2, ab Vers 8, Ganz deutlich, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Klare Abgrenzung. Aber was kommt dann, wenn du Christ wirst? Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat dein Leben in seine Hand genommen, er hat dir das neue Leben geschenkt, er hat dir deine Schuld vergeben und er hat eine Fülle von guten Werken für dich vorbereitet. Er hat die Spur schon längst ausgezogen und nun darfst du in dieser Spur gehen und das tun, was der Herr schon längst für dich bereitet hat. Du wirst nicht gerettet durch gute Werke. Nicht ein einziges gutes Werk wird dafür sorgen, dass du in den Himmel kommst. Aber du wirst gerettet zu guten Werken. Und das ist die Dynamik, die die Bibel mit dem Begriff Heiligung beschreibt. Verwandlung derer, die schon zu Jesus gehören. Und am Anfang vom Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, sagt Paulus, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis auf den Tag Christi. Jesus macht weiter mit dir. Er bleibt an dir dran. Er hält dich fest. Er trägt dich durch jeden Tag. Und er sorgt dafür, dass das neue Leben, das er dir geschenkt hat, auch deutlich wird in deinen praktischen Auswirkungen. Das ist die Logik. Und darum hat Luther gesagt, es gibt einen wunderbaren Text von ihm dazu, in der Vorrede zu seiner Römerbriefauslegung. Da hat Luther gesagt, der echte Glaube, der ist ständig dabei, gute Werke zu tun. Ja, hören Sie mal, wie Luther das schreibt. Er sagt, aber Glaube ist erstmal ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und den alten Adam tötet und uns aus uns ganz andere Menschen macht. In Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften. Und den Heiligen Geist mit sich bringt. So, und was folgt jetzt daraus? Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben. Dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er kann gar nicht anders, sagt Luther. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, sagt Luther, der Verfechter der Rechtfertigung allein durch Glauben, wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch. Denn wenn er den Glauben hätte, heißt das, würde er die Werke tun. Und dann weiter Luther, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Und solche Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das macht der Heilige Geist im Glauben. Und daher wird der Mensch ohne Zwang, willig und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der einem solche Gnade erzeigt hat. Daher ist es unmöglich, Werk und Glauben zu scheiden, ja so unmöglich wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Gute Werke sind selbstverständlich. Und genau das hat das Konzil von Trient abgelehnt. Es hat gesagt, wer das lehrt, dass Werke die Früchte der Rechtfertigung seien, der muss verflucht werden. Und genau das sind die Werke, aber Früchte des neuen Lebens aus Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn. Und darum müssen wir das festhalten. Gute Werke sind selbstverständlich. Es gibt aus dem 18. Jahrhundert Frankreichs einen bewegenden Roman von Victor Hugo, der auch zu einem Theaterstück wurde, Les Misérables, die Elenden, Victor Hugo. Und eine Figur, die er da beschreibt, das ist nicht der ganze Roman, das ist aber ein Teil, ist dieser Mann namens Jean Vaillant. 19 Jahre war er im Gefängnis gewesen, 19 Jahre harte Arbeit, weil er einen Laib Brot gestohlen hatte. Und er ist verzweifelt an der Gerechtigkeit, er wurde hart, zynisch, gewalttätig und hasste jede Autorität. Und dann wird dieser Jean entlassen, Jean Vaillant, Frankreich des 19. Jahrhunderts spielt das, wie gesagt. Er wird entlassen, aber er ist immer noch nicht frei. Er muss eine Ausweiskarte bei sich tragen, die ihn als Strafgefangenen kennzeichnet. Kein Gastwirt will ihn bei sich aufnehmen. So wandert er tagelang, bis er schließlich bei einem Geistlichen landet. Dieser Geistliche nimmt ihn freundlich auf. Doch als das Haus schläft, steht Vaillant auf, stiehlt die Silberteller des Bischofs und macht sich davon. Er wird ertappt, die Polizei greift ihn auf und kommt mit ihm zusammen am nächsten Tag an die Tür des Bischofs. Und was sagt der Bischof? Er sagt, warum? Ich habe ihm diese Teller doch geschenkt. Und er sagt, als der ehemalige Strafgefangene vor ihm steht, Jean, ich bin hocherfreut, dich zu sehen. Du hast vergessen, dass ich dir doch auch den Kerzenleuchter noch geschenkt habe. Der bringt noch mal ein paar hundert Francs. Nimm sie doch mit. Und die Polizisten bekommen immer größere Augen und können es nicht fassen. Sie lassen Jean Vaillant dann bei dem Bischof. Und da bricht der Mann zusammen. Und all das, was eine ungerechte Strafe nicht bewegen konnte in seinem Herzen, das bewegt diese Gnade. Er bricht in Tränen aus. Er versteht zum ersten Mal, was es bedeutet, Vergebung zu erlangen. Vergebung und Erbarmen. Und als Folge dieses Erbarmens und dieser Vergebung wird Jean Vaillant, so beschreibt es Victor Hugo in diesem Roman, sein ganzes weiteres Leben lang danach trachten, anderen Gutes zu tun und ihm zu helfen. Aus Dankbarkeit für die empfangene Güte. Und wie viel mehr Güte haben wir empfangen durch Jesus? Wie viel mehr Erbarmen? Wie viel hat er uns erlassen? Alles. Er hat uns alles geschenkt. Und sollte uns das nicht dazu treiben, dem Herrn zu dienen mit unserem ganzen Leben, uns beständig einzusetzen, in seinem Auftrag gute Werke zu tun, anderen beizustehen. Und was der Herr will und was der Herr uns in seinem Wort als richtig zeigt, auch treu zu tun, um seinetwillen, aus lauter Dankbarkeit und aus dem Staunen heraus, wie reich er uns beschenkt hat. Gute Werke sind gefährlich, ja, aber gute Werke sind auch selbstverständlich für Christen. Aber dann taucht noch ein weiteres Missverständnis am Horizont auf. Und das müssen wir unbedingt noch angehen heute. Dann haben wir dieses Thema wenigstens bis zu einem gewissen Punkt bearbeitet. Wenn das so ist, kommt sofort der Einwand. Dann müssten ja alle Christen von morgens bis abends ständig nur gute Werke tun. Ohne dass es die leisesten Probleme gibt, wenn das denn bitte schön so selbstverständlich ist. Dann müsste ja zumindest in der Gemeinde schon sowas wie der Himmel auf Erden angebrochen sein. Und da sie alle lachen, wissen sie, dass es so nicht ist. Und daraus folgt der dritte Punkt, was zu den guten Werken gehört. Gute Werke sind schwer. Das ist das dritte, was wir festhalten müssen. Gute Werke sind schwer. Schauen Sie, wäre es anders, müsste Paulus doch nicht so häufig darauf hinweisen. Dann würde er das einmal sagen und dann wäre es gut. Macht er aber nicht, er weist ständig drauf hin. Er hat es in Kapitel 3, Vers 8 gesagt und dann schiebt das in Kapitel 3, Vers 14 gleich nochmal nach. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Ist doch seltsam. Man ist fast versucht einzuwenden, also lieber Paulus, nun hast du es uns doch oft genug gesagt. Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 2, Vers 14, Kapitel 3, Vers 1 und 2, Kapitel 3, Vers 8. Muss es denn nochmal sein? Wir wissen es doch langsam. Aber offensichtlich ist es nötig. Und Paulus wird uns wahrscheinlich erwidern, du, ich kenne mich selbst gut genug. Ich kenne mich selbst gut genug. Deswegen habe ich das ja damals geschrieben in Römer 7. Erinner dich dran, was ich geschrieben habe in Römer 7, Vers 19. Das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht. Und das Böse, was ich will, was ich nicht will, das tue ich. Ja, wir sind neue Kreaturen. 2. Korinther 5, Vers 17. Aber, auch das schreibt Paulus, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das hat Bruder Donde auch letzten Sonntag uns in Erinnerung gerufen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Manche haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen mit der Bibel gleichgesetzt. Nein, damit ist nicht die Bibel gemeint mit dem irdenen Gefäß, sondern wir. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir mit unserer moralischen Zerbrechlichkeit. Wir mit unserer Tendenz zur Sünde. Wir, in denen noch so viel vom alten Adam steckt, auch wenn sie sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben. Ja, es ist richtig, dass Gottes Gnade mit mir zum Ziel kommt, aber Gott macht uns nicht zu Marionetten. Und er fordert uns auf, mitzugehen. Und Paulus sagt eben nicht, dass die Christen ständig wie von selbst gute Werke tun und dass es uns keine Mühe machen würde, gute Werke zu tun, sondern er sagt es ja extra, lass es die unseren, Vers 14, lernen. Es ist selbstverständlich, ja, aber es muss trotzdem gelernt werden. Es ist trotzdem eine Frage des Opfers und der Hingabe. Und vieles, vieles im Reich Gottes geschieht eben nur durch Opfer und Hingabe. Wenn Sie irgendwo eine Gruppe leiten, wenn Sie treu einen Dienst tun, dann bedeutet das immer auch Opfer und Hingabe. Mal irgendwo mitzuarbeiten, mal eine Einzelaktion zu bestreiten, das kann man noch machen. Das macht auch noch Spaß und das fordert einen nicht so. Aber wenn Sie treu an irgendeinem Dienst im Reich Gottes stehen, dann geht es immer durchs Opfer. Das ist kein Werk, mit dem sie sich retten oder bei Gott irgendwie einkaufen. Das ist ihnen auch geschenkt. Aber es geht nicht ohne Opfer. Es geht nicht ohne Hingabe. Es geht nicht ohne Zähne zusammenbeißen. Es geht nicht ohne Verzicht auf manche Erleichterung, die man vielleicht hätte, wenn man dem Herrn nicht dienen würde. Es geht nicht. Es ist nicht einfach nur ein fröhliches auf Wolken schweben und es fällt einem immer in den Mund wie die gebratenen Tauben ganz von selbst. Nein, es hat mit Opfer zu tun, mit Leidensbereitschaft. Das hat ja Luther auch gesagt. Er ist bereit zu leiden, der wahre Glaube. Es hat mit Kampf zu tun, mit der Bereitschaft, auch sich selbst zu verleugnen, auf bestimmte Dinge zu verzichten, die ich könnte und hätte, wenn ich dem Herrn nicht dienen würde. Gute Werke sind schwer. Dem Herrn zu dienen ist schwer, aber es ist unendlich schön. Und deswegen sagt Paulus, das lasst die unseren es lernen, gute Werke zu tun. Ja, auch uns machen gute Werke manchmal Mühe. Auch wir müssen von Zeit zu Zeit unseren, wenn ich das so sagen darf, mit aller Vorsicht, unseren inneren Schweinehund überwinden. Jeder von uns. Das fliegt uns nicht alles so zu. Und dann denken Sie noch an den Nationalcharakter, an den schwierigen Nationalcharakter der Kreter und an die Sturheit, die man den Norddeutschen nachsagt. Paulus sagt, lass die unseren lernen. Und er hat selber ein ganzes Leben dran gelernt. Und Jesus, aber das ist so wunderbar, Jesus verändert unser Leben trotzdem. Er macht es. Er hat es ja versprochen. Er verwandelt uns immer mehr in sein Bild, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und wissen Sie, dazu benutzt er auch diesen Titusbrief, um uns so in sein Bild zu verwandeln, um uns zu ermutigen zum Opfer, um uns zu ermutigen zu guten Werken und um uns zu sagen, ja, du bist auch für die guten Werke abhängig, wovon? Von Gottes Gnade. Und auch die guten Werke kannst du nur im Glauben tun. Und auch jedes gute Werk, das dir gelingt, ist dir geschenkt von Jesus. Nicht nur der Glaube ist dir geschenkt, sondern auch die guten Werke werden dir geschenkt. Nicht nur der Glaube ist allein aus Gnaden, sondern auch die guten Werke sind allein aus Gnaden. Aber er will es dir geben. Und darum lerne gute Werke zu tun, Tag für Tag. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst so viel deinem Nächsten dienen. Du kannst dem Herrn dienen. Du kannst den Mitchristen dienen. Du kannst den Fernstehenden dienen. Es gibt so vieles. Du kannst dem ein gutes Wort geben, der dir traurig gegenüber sitzt. Ja, manchmal sind es ganz, ganz einfache Dinge, die zu den guten Werken dazugehören. Ein Beispiel noch aus dem Titusbrief. In Kapitel 3, Vers 13. Das überliest man so schnell. Da sagt Paulus dem Titus, und das soll er den Kretern dort der Gemeinde sagen, Kapitel 3, Vers 13, Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos, rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehle. Schreibt da der Gemeinde extra in diesen Brief rein. Rüste die bitte gut zur Reise aus, diese Missionare, damit ihnen nichts fehle. Dass sie wirklich gute Sachen kriegen, dass sie ordentlich ausgerüstet sind. Nicht nur Schrott für Gott, nicht nur das, was ihr sowieso übrig habt und was ihr nicht mehr braucht, das werft ihr den Missionaren hinterher und die müssen dann auch dafür noch dankbar sein und ansonsten kümmert ihr euch um euren Kram. Ist traurig, dass Paulus das extra schreiben muss. Eigentlich selbstverständlich. Traurig, dass er das extra schreiben muss, aber so sind wir. Wir sind manchmal so gedankenlos. Wir haben manchmal wirklich wie auf dem silbernen Tablett die Möglichkeit zu guten Werken vor uns. Und wir nutzen sie nicht. Wir lassen diese Gelegenheiten vorbeigehen, weil wir blind sind, weil wir träge sind, weil wir, was weiß ich alles sind. Wir sind so, wie wir sind. Und deswegen muss der Herr uns das jeden Tag schenken. Und schauen Sie, das sollte uns ins Gebet treiben, dass wir sagen, Herr, bitte gib mir einen wachen Blick. Herr, es geht wieder los, dieser Tag. Und du weißt, mir geht es eigentlich nicht so besonders gut. Ich habe keine Kraft, ich fühle mich unwohl, mir graust schon wieder, wenn ich an die Begegnung mit dem denke und an jene Aufgaben. Und es ist sowieso alles zu viel, Herr. Es liegt mir nicht nahe, gute Werke zu tun. Aber bitte ändere du meinen Blick. Und du hast mich doch verändert. Dir gehört doch mein Herz. Und bitte gib mir heute offene Augen. Und gib mir in den Situationen, wenn es darauf ankommt, dass ich entscheiden muss, tust du es jetzt oder tust du es nicht? Lässt du den inneren Schweinehund siegen oder setzt sich wirklich das durch, was richtig ist? Erweist du dich als ein jünger Jesu in dieser Situation? Herr, dann gib mir die Kraft. Und wenn ich beim ersten Mal versagt habe und schon wieder anfange, mich über mich selber zu ärgern, dann lass mich nicht mutlos und zynisch werden, sondern dann lass mich erst recht die zweite Gelegenheit nutzen. Herr, hilf mir, Tag für Tag mit wachem Blick durch die Welt zu gehen und hilf mir, dass das immer mehr zu meiner selbstverständlichen Sichtweise und Einstellung wird. Wie kann ich Gutes tun? Wem kann ich Gutes tun? Herr, wie kann ich dir dienen? Du hast mir doch alles, alles geschenkt. Lass mich sehen, was meine Geschwister brauchen. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 10, tut Gutes jedermann zu allermeist, aber des Glaubensgenossen. Das heißt, du hast gegenüber deinen Mitchristen eine besondere Verantwortung. Aber die Verantwortung endet nicht an der Grenze der Gemeinde, sondern sie reicht weit, weit, weit darüber hinaus. Letzter Aspekt für heute. Gerade im Titusbrief rückt uns Paulus die Fernstehenden, die Ungläubigen besonders in den Blick als die Empfänger guter Werke. Das ist auch interessant. Im Galaterbrief sagt er, tut Gutes jedermann, besonders aber an den Genossen des Glaubens. Galater 6, Vers 10. Und hier im Titusbrief rückt Paulus uns nochmal besonders die Ungläubigen in den Blick, die Welt als die Empfänger unserer guten Werke. Denn Jesus will unsere guten Werke sogar dazu gebrauchen, dass sie Fernstehenden dabei helfen, zum Glauben zu kommen. Das ist erstaunlich. Und das ist ein vierter Punkt, den können wir heute nur noch andeuten. Das werden wir nächsten Sonntag genauer beleuchten. Gute Werke sind evangelistisch. Wir hatten gesehen, gute Werke sind gefährlich für Nichtchristen, sie sind selbstverständlich für Christen, sie sind schwer für Christen. Und das vierte und letzte, gute Werke sind evangelistisch. Schauen Sie, wie Paulus besonders die Nichtchristen anspricht in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und die Menschen meint allgemein die Menschen, die Menschheit, mit denen ihr zu tun habt. Und Vers 1 und 2 nochmal ganz deutlich. Zu allem guten Werk sollt ihr bereit sein und an allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Da geht's wieder deutlich um die Nichtchristen. Aber warum? Was ist das eigentliche Ziel? Was ist das eigentliche Ziel, gute Werke zu tun an den Nichtchristen? Dass Menschen zum lebendigen Glauben an unseren Herrn kommen. Das ist das Ziel. Wir werden das nächstes Mal uns genauer angucken müssen, wie unsere guten Werke dazu beitragen können. Dieser Punkt ist ungeheuer wichtig. Wir werden überhaupt nächsten Sonntag noch einmal sehen, wie der gesamte Titusbrief ein großes Manifest zur Evangelisation ist. Und wir werden unter diesem Gesichtspunkt den ganzen Titusbrief zusammenfassen können. Der Titusbrief, ein Manifest der Evangelisation. Und deswegen rückt uns der Titusbrief immer wieder diese Perspektive vor Augen. Es geht, ihr lieben Leute, auch mit allen euren guten Werken, nicht um die Verbesserung dieser Welt. Natürlich sollt ihr der Stadt Bestes suchen, ihr sollt so gut wie möglich auch als Staatsbürger euch bewähren, das ist alles okay. Aber das ist nicht das Hauptziel. Es geht nicht darum, den Himmel auf die Erde zu bringen, das wird unser Herr machen. Sondern es geht darum, Menschen in den Himmel zu bringen. Das ist das Hauptziel. Und deswegen schreibt Paulus das gleich am Anfang in Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor Zeiten der Welt. Und dann nochmal in Kapitel 2, Vers 13. Worauf zielt die Gnade? Und wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, um Gottes Reich herbeizubringen. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 7, wo es heißt, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das Ziel dieser Perspektive ist ganz klar. Es geht nicht darum, den Himmel auf die Erde zu bringen. Es geht darum, Menschen in den Himmel zu bringen. Und Jesus selbst wird wiederkommen und sein Reich dann hier auf dieser Erde herbeiführen. Aber gerade deshalb sind die guten Werke auch wichtig, weil unser Herr sie gebrauchen will, auch damit ungläubige Menschen auf sein Evangelium hören. Und so können die guten Werker ganz wichtige Zubringerdienste zur Evangelisation leisten. Dazu nächstes Mal mehr. Für heute wollen wir das festhalten. Ja, gute Werke sind gefährlich. Gute Werke sind gefährlich, wenn du dich darauf verlassen willst, wenn dein Leben nicht an Jesus hängt. Gute Werke sind dann für dich gefährlich, wenn du meinst, durch sie bei Gott besser angesehen zu sein. Und wenn du, solltest du auf dem Sterbebett liegen, dich klammerst an das, was du getan hast, dann bist du verloren. Dann ist es so, wie Spurgeon sagte, als wolltest du auf einem Luftballon in den Himmel fliegen. Das platzt, das hält nicht. Und darum wohl dem, der rechtzeitig in diesem Leben erkennt, meine guten Werke können mich nicht retten. Nur Jesus allein. Aber wenn er mein Leben dann ergriffen hat und wenn ich jetzt an ihm hänge und ihm gehöre, dann sind die guten Werke auch selbstverständlich. Dann wirkt er in mir. dann prägt er mich auch immer stärker. Dann bringt er meinen Willen immer mehr dahin, dass ich ihm auch gehorchen will. Dass mir in allen Fragen das Entscheidende ist, was will Jesus von mir? Was ist sein Ziel? Ja, gute Werke werden dann selbstverständlich. Ich kann nicht einfach nur mehr noch vor mich hinleben und nur sozusagen vor meinem engen Horizont immer nur meine eigenen Bedürfnisse und Fragen und Gefühle sehen, sondern der Herr wird meinen Blick weiten. Er wird mir andere Menschen in den Blick rücken, zu denen er mich hinschickt. Und vor allem er selbst wird mir immer größer werden. Gute Werke sind dann selbstverständlich. Aber wir müssen das ganz nüchtern sehen, gute Werke sind trotzdem noch schwer. Weil wir auf dieser Erde leben, weil wir angefochten werden, weil wir zu kämpfen haben. Und deswegen können wir auch die guten Werke nur tun, wenn der Herr bei uns ist, wenn er sie durch uns tut und für uns tut und mit uns tut. Und dann dürfen die guten Werke sogar das nächste Mal ausführlicher eine evangelistische Wirkung haben. Und der Herr kann und will sie gebrauchen, andere Menschen zu sich zu ziehen und in den Himmel zu bringen. Darum lasst uns fröhlich auf Jesus sehen. Und dann werden wir mutig in die neue Woche hineingehen und dankbar gute Werke tun, für ihn und für unsere Nächsten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.